Berliner Bergfest. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch lädt zur Episode Nummer 127. Es ist der späte Dienstagabend, 22.46 Uhr. Und sollte diese Folge tatsächlich ein bisschen später als Mitternacht erscheinen, entschuldige ich mich dafür. Das könnte entweder an der Internetleitung liegen oder dann an der wachen Verfassung von mir. Ich darf ja heute schneiden. Alex ist heute in der kleinen verdienten Podcast-Pause. Das heißt aber, liebe Anja, wir sind trotzdem zu dritt und wir freuen uns, ehrlich gesagt, das ist eine andere Runde heute, aber eine Runde, die, glaube ich, durchaus einen ganz großen Vorteil hat, oder was meinst du?
Ich glaube auch und ich finde es ganz toll, dass ich mir nur einen Namen merken muss. Also ich sitze mit zwei Flos am Stammtisch, deswegen ist es sehr einfach für mich. Und wir haben Flo eingeladen. Flo kenne ich schon relativ lange. Und als wir in der letzten Folge über Frank Schmöller geredet haben, habe ich mir gedacht, da kenne ich doch einen, der unter ihm trainiert hat.
Und das ist richtig. So wie wir Anja kennen, die macht dir sofort Nägel mit Köpfen. Und deswegen freut es mich, dass du da bist, Flo. Für alle, die die Shownotes noch nicht gelesen haben, Florian Königer, 38 mittlerweile, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe, und ehemaliger Schützling von Frank Schmöller. Herzlich willkommen am Stammtisch.
Servus Flo, servus Anja. Freut mich. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr, über Herrn Schmöller oder respektive Frank Schmöller mit euch beiden heute sprechen zu dürfen und viele andere Themen.
Absolut. Der Löwenkosmos, der schläft ja nicht, obwohl am Wochenende ja spielfrei war. Also zumindest pflichtspielfrei. Wir wissen alle, das Heimspiel gegen Rot-Weiß Essen ist abgesagt worden. Nicht, weil der Rasen nicht bespielbar gewesen wäre im Grünwalder Stadion, sondern weil einfach so, ich sag mal, das Resteis nicht rechtzeitig hat entfernt werden können, gab es durchaus die eine oder andere Diskussion, dass er schon so früh abgesagt wurde. Ehrlicherweise, da das dem Punkt verstehe ich, dass man sich am Mittwoch schon entscheidet, das Spiel nicht stattfinden zu lassen. Aber okay, es ist jetzt so, dieses Spiel wird, davon können wir jetzt ausgehen, nicht mehr in diesem Kalenderjahr nachgeholt werden. Für Frank Schmöller hatte das zur Folge, dass er, Klammer auf, eigentlich, Klammer zu, kein Heimspiel im Grünwalder Stadion als Cheftrainer von 60 München erleben wird. Vorteil ist, haben wir letzte Woche schon kurz angesprochen gehabt, liebe Anja, er hat ein bisschen mehr Zeit, mit der Mannschaft zu arbeiten, sie einzustellen auf das anstehende Spiel, das ja dann am kommenden Sonntag stattfindet auf der Bielefelder Alm gegen die Arminia. Bevor wir ein bisschen einsteigen in unsere Eindrücke, die ersten Arbeitstage von Frank Schmöller und was auch Frank Schmöller für ein Typ ist, wollen wir das Ganze so ein bisschen, das Pferd, glaube ich, so von hinten aufzäumen. Und da haben wir Flo am Tisch. Wir haben schon gesagt, du bist ein ehemaliger Schützling von Frank Schmöller. Magst du vielleicht ganz kurz das umreißen? Ich glaube, knapp 2,5 Jahre hast du bei ihm trainiert, bei einem, ich sag mal, im Großraum München jetzt nicht so extrem unbekannten Verein.
Absolut, Flo, das ist richtig. Ich habe 2,5 Jahre lang unter dem Frank Schmöller trainieren dürfen, beim SV Pullach. Wir waren sehr erfolgreich. Wir wären auch damals, wenn wir die Möglichkeit gehabt hätten, aus der Bayernliga direkt in die Regionalliga aufsteigen zu können, hätten wir das wahrscheinlich auch geschafft. Aber wir hatten die eine oder andere Problematik mit dem nicht vorhandenen Stadion an der Gistel Road, also Gistelstraße. Und ja, war auf jeden Fall eine erfolgreiche, vor allem aber auch eine, ja, für mich menschlich absolute Top- und auf Augenhöhe eine richtig gute Zusammenarbeit.
Du hast es angesprochen, der SV Pullach, vielleicht um das Ganze nochmal kurz zusammenzufassen, hat eigentlich in den letzten Jahren in der Bayernliga Süd, als man noch in der Bayernliga Süd gespielt hat, muss man das dazu sagen, eigentlich jahrelang eine richtig, richtig starke Rolle gespielt, war eigentlich konstant in den Top 4, ist in der Saison 16-17 sogar Meister geworden und durfte nicht aufsteigen, weil du, wie du es angesprochen hast, der örtliche, das meine ich jetzt nicht despektierlich, Sportplatz halt die Regionalliga-Auflagen nicht erfüllt. Und wenn mich nicht alles täuscht, da damals habe ich noch bei Münchner Merkur und TZ gearbeitet, das war damals noch ein großes Thema, da war sogar mal im Raum gestanden, ob man nicht vielleicht sogar im Grünwalder spielen kann, da war aber die Kapazität erschöpft und dementsprechend konnte man dieses Aufstiegsrecht nicht wahrnehmen. Mittlerweile spielt der SV Pullach eine Liga tiefer in der sechstklassigen Landesliga Bayern Südost und ja, muss sich, glaube ich, da momentan wieder so ein bisschen neu finden. Aber Frank Schmöller damals, ja, ich sag mal, Mr. Pullach, würde ich jetzt fast so, schon soweit sagen. Eine sehr, sehr prägende Figur. Ich glaube, für ihn damals auch eine sehr, sehr prägende Zeit. Und jetzt ja Interimscoach bei 60 München, nachdem er ja normalerweise die U21 trainiert und das ehrlicherweise auch gar nicht mal so unerfolgreich in den letzten Jahren, immer eigentlich eine stabile, ich sag mal, ja, Top 6, Top 7, Top 8 Rolle dort gespielt. Was mich interessieren würde, was waren so deine ersten Gedanken, als du gehört hast, Frank Schmöller wird jetzt zumindest mal wahrscheinlich nur interimsmäßig Trainer der Profis von 60 München?
Zwei Sachen. Also einmal persönlich hat sich mega gefreut, denn Frank Schmöller, dass er jetzt die Möglichkeit hat, auch im Profibereich trainieren zu können. Sportlich gesehen hätte ich es mir schon viel früher gewünscht bei den Löwen, muss ich ganz klar sagen. Weil der ist der richtige Mann am richtigen Ort. Vielleicht zu spät. weil der weiß, wie er mit den Jungs umgehen muss. Der hat ein absolutes Standing gegenüber den Jungs. Also Michi Hoffmann, der hat es, auch einer meiner ehemaligen Mannschaftskollegen, der hat es in einem Zeitungsartikel ganz trefflich erwähnt. Wenn ein Frank Müller in die Kabine kommt, das macht schon mit einem Spieler was. Also schon allein die Aura vom Frank Müller. Absolut, ja, Respektsperson.
Auch bei einem so gestandenen, damals Altprofi wie Michi Hofmann? Also ich finde, wenn so einer das sagt, dann hat das schon Gewicht.
Definitiv. Das war damals beim SV Pullach so. Michi Hofmann wurde reaktiviert. Und Frank Schmöller hat keine Absprüche gemacht, ob alt oder jung. Entweder er bringt Leistung oder er ist raus. Und ich das ist...
mach weiter. Und das ist?
Und das ist natürlich, es zeichnet ihn aus, weil er stellt am Ende des Tages der Frank Schmöller den Sieg oder den Erfolg der Mannschaft in den Vordergrund.
Ich habe mit Michi geschrieben, gestern, kurz. Er hat kurz und knackig geschrieben, aber Frankie Boy macht das schon. Und kann es sein, Flo, dass auch ein Michi Hofmann sehr viel laufen musste unter Frank Schmöller, weil er hat gemeint, zumindest laufen werden wieder alle.
Also Michi Hofmann musste nicht viel laufen, weil Michi Hofmann war topfit, ist heute immer noch topfit, aber ich kann es absolut bestätigen und unterschreiben. Man muss viel laufen unterm Frank Schmöller, definitiv. Auch ich durfte es an meinem eigenen Leibe erfahren. Kurze Anekdote, wenn ihr da Bock drauf habt.
Hau raus, alles.
Habe ich mich in der Vorbereitung breitschlagen lassen, in Urlaub fahren zu können, wollen, müssen. Hab das dann dem Frank Schmöller, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, Frank Schmöller hat man nicht duzen dürfen, auch im Seniorenbereich. Frank Schmöller war Herr Schmöller oder Trainer. Für alle Spieler. Habe ich einen Trainer gefragt, ob ich in Urlaub fahren darf, und habe gesagt, ja, gut, kannst du machen. Aber du gehst jeden Tag laufen. Einverstanden. Bin ich jeden Tag auch wirklich brav zum Laufen gegangen, kam zurück. Ich werde nie wieder, habe ich mir gedacht, in Urlaub fahren während der Vorbereitung. Ich habe am Ende des Tages mit ihm 2 bis 3 Privateinheiten durchführen müssen, um wieder auf das Level von meinen Mannschaftskollegen kommen zu dürfen, müssen, sollen. Und das ist natürlich eine Ansage. Er legt definitiv viel Wert auf Fitnesszustand der Spieler. Und das ist ihm ganz wichtig. Das hat aber auch was damit zu tun, dass Frank Schmöller die Professionalität vorlebt. Und das erwartet er von seinen Spielern. Also er ist ein absolut professioneller Trainer, egal in welchen Bereichen, egal in welcher Liga. Es liegt vielleicht daran, dass er aus seiner Vergangenheit, er war ja jahrelang Profi, auch das mitbekommen hat. Und das lebt er vor und das erwartet er von seinen Spielern.
Ich würde da ganz gern ein Zitat reinwerfen, was Sascha Mölders am Wochenende bei Magenta Sport gesagt hat. Der war ja Experte bei der Konferenz und ist natürlich auf die Löwen-Thematik angesprochen worden. Und der hat gemeint, wenn du 1860 München trainierst, musst du das besser vorleben. Du musst richtig Emotionen reinschmeißen. Im Idealfall musst du mit dem Trainingsanzug an der Seitenlinie stehen, Kilometer abspulen und mitsprinten am besten. Das ist das, was die Zuschauer sehen wollen und auch die Mannschaft braucht. 60 braucht einen, der Emotionen reinbringt, der das lebt. Ist Frank Schmöller so einer?
Kann ich unterschreiben, definitiv.
Dann bin ich gespannt. Also ich kann mir Frank Schmöller jetzt auch nicht im Anzug vorstellen. Nichts gegen Maurizio Jacobacci, der konnte diese Anzüge tragen. Wirklich. Also, aber Frank Schmöller kann ich mir jetzt im Zwirn am Seitenrand jetzt eher schwer vorstellen.
Also definitiv, das, was Sascha Möllers gesagt hat, trifft zu 1000% auf Frank Schmöller zu.
Dann sind wir da sehr, sehr gespannt. Frank Schmöller arbeitet jetzt seit einer Woche mit der Mannschaft und ich habe auch so den Eindruck, er ist sehr, sehr straight, sehr gerade heraus, sehr, sehr ehrlich, was seine Aussagen auch angeht, was er bisher gemacht hat und was er auch einfordert. Maurizio Jacobacci war auch sehr offen, so ehrlich muss man schon auch sein. Wir haben manchmal gesagt, vielleicht mal ein bisschen zu offen. Bei Frank Schmöller, das hat sowas so ein bisschen, und das meine ich jetzt voller Respekt, ein bisschen alte Schule, Malochen. Ich will Disziplin, ich will Mentalität, ich will Leben auf dem Platz. Da gibt es klare Vorstellungen, da gibt es keine 2 Zentimeter rechts oder links. Es gibt klare Verantwortung, er will auch eine klare Verantwortung auf dem Platz, er will eine Hierarchie sehen. Es impliziert natürlich auch so ein bisschen, dass das unter Maurizio Jacobacci nicht in der Form da war, wie er es jetzt für sein System sich vorstellt. Jetzt vielleicht mal so allgemein gefragt, ist Frank Schmöller in euren Augen so der komplette Gegenpol zu Maurizio Jacobacci?
Anja, leg los.
Boah, ich weiß nicht, ob ich das so einschätzen kann. Also, ich habe ja auch ganz lange Maurizio Jacobacci die Stange gehalten, weil ich mir immer denke, der Trainer alleine kann nicht immer schuld sein. Ich bin ja der festen Ansicht, dass man als Spieler ja auch immer irgendwie was für sein Geld auf den Platz zaubern muss. Und wenn man kein Geld verdient im Amateurbereich, dann muss man es aus Leidenschaft machen. Und als Profi sollte man es aus beiden Sichten machen. Deswegen finde ich super schwierig, irgendwie zu sagen, dass Frank Schmöller der Gegenpol ist. Ich kann es gar nicht einschätzen. Aber ich weiß zumindest, dass da ein sehr bodenständiger Typ daherkommt, der so manchen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen wird. Und darüber bin ich froh.
Flo, was ist dein Bauchgefühl?
Ja, ein bisschen schwierig. Maurizio Jacobacci kann ich gar nicht einschätzen. Ich kann nur eins sagen, dass Frank Möller, egal wer vor ihm steht, am Ende des Tages ehrlich, klar und direkte Ansagen an seinen Spielern vermitteln wird. Was ich auch natürlich aus meiner eigenen Erfahrung mitgeben kann. Für den Frank Schmöller gehst du durchs Feuer. Er schafft es, seine Spieler so hinter sich zu bekommen, egal ob Spieler Nummer 12, 13, 14 oder Spieler Nummer 2, 3. Sie sind Feuer und Flamme für Frank Schmöller, respektive für den Erfolg. Und das ist eine Kunst, die er in allen Mannschaften, die er bisher trainiert hat, allen Spielern mitgegeben hat und beigebracht hat. Und das bin ich mir ganz sicher, dass das was aus seiner Vergangenheit zu tun hat. Er hatte ja die Möglichkeit, unter Ernst Happel zu trainieren. Und er hat ja dann uns auch immer als Spieler erklärt, dass er einen DFB-Pokal gewonnen hat und wir nicht. Und das mussten wir fast täglich uns anhören. Das war auch immer eine ganz witzige Anekdote. Ihr Osterhasen, ich habe einen DFB-Pokal gewonnen, ihr nicht. Und das hat er uns aber auch spüren lassen. Er hat uns auch mal erzählt, also als wir dann da ein bisschen über diese Vergangenheiten philosophiert haben, wie es früher war, weil dieser Leitspruch gilt ja bei vielen immer noch, früher war alles besser, hat er uns erzählt, dass er als junger Spieler beim HSV gespielt hat und der Ernst Happel hat mit ihm keinen einzigen Satz respektive ein Wort gewechselt. Und das ist schon alte Schule, das, was er aber auch mitgenommen hat. Nicht 1:1, aber er hat vieles mitgenommen. Ich kenne jetzt Ernst Happel leider nicht, aber man sagt es so, dass er viel mitgenommen hat, weil es war ja damals zu der Zeit einer der besten Trainer auf unserem Planeten. Und man merkt es einfach. Also Habe ich nicht falsch verstehen. Frank Schmüller ist jetzt nicht nur ein harter Hund, sondern er ist einfach auch ein Mensch. Er hat Menschlichkeit, legt er an den Tag. Er geht mit Respekt mit den anderen Leuten um, respektive mit seinen Spielern. Und was ihm natürlich auch ja ganz wichtig ist, ehrliche Meinungen auch. Also er lässt auch Meinungen zu von seinen, sage ich jetzt mal, Spielerrat, von seinen Spielern, von seinem Gerüst, auf die er baut. Er tauscht sich schon aus. Wie können wir spielen? Was können wir tun? Ich habe die und die Idee. Also er nimmt einen schon mit. Und das macht er richtig gut.
Aber mit Blick auf die Hierarchie, die er angesprochen hat, da ist das Gerüst die Frage. Also er weiß, er hat seine Ansprechpartner im Team. Quasi so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen die Pyramide, aber das ist schon, er will da eine klare Struktur haben von Führungsspieler, jetzt nicht Mitläufer, aber halt, die jetzt nicht die Lauten sind und dann vielleicht die junge Garde. Also da ist schon ein Unterschied erkennbar.
Ich weiß jetzt leider nicht, wer sein Gerüst sein wird. Ich habe darüber jetzt bisher noch nichts gelesen. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Verlat sein wird. Ich bin mal gespannt, wer im Tor stehen wird. Das ist eine ganz
Über das Thema werden wir auch noch gleich noch reden, denke
interessante,
ich.
ja, das ist eine ganz interessante Sache, weil wenn jetzt Marco Hiller im Tor steht, ob er auf ihn bauen wird oder auf den Richter bauen wird, das ist die Frage. Aber ich glaube, Jesper Verlat definitiv. Dann hat er einen Manni Starke. Auf den wird er wahrscheinlich setzen. Dann vorne drin, weiß ich nicht. Ich habe heute zufälligerweise gelesen, dass Finn Lackenmacher nicht trainiert hat und wahrscheinlich auch nicht dabei sein wird.
Also er
Auf der
wackelt zumindest fürs
Bielefeldalm,
Bielefeld-Spiel. Also
der
er hat
wackelt.
individuell
Okay.
trainiert. Es sind wohl muskuläre Probleme. Ob es für Bielefeld reicht, ist noch nicht hundertprozentig klar. Es kann reichen. Werden wir sehen. Aber Joel Schwarz wird es definitiv nicht sein. Über den werden wir, glaube ich, nachher auch noch ein, zwei Worte verlieren.
Was ich mir sicherlich auch vorstellen kann, ist, dass er auf den Albion Spinetti ein bisschen bauen wird. Könnte ich mir vorstellen, dass er dem ein bisschen ja durch seine Ansprachen und durch seine kommunikative Art versucht, ein bisschen Selbstvertrauen einzuhauchen, weil der junge Mann hatte eigentlich Riesenpotenzial in meinen Augen, hat aber in der Vergangenheit durch diverse Gründe, kann ich leider nicht sagen, weil ich da leider nicht zu sehr im Detail bin, aber ja, nicht die Leistung gebracht, die wir von ihm kennen. Vielleicht liegt seine Rückennummer. Kann natürlich auch sein.
Die hat er sich, glaube ich, selber noch, der wollte ja weg von der 9 und die 10 wurde frei. Also ich glaube, die wollte er, aber die, naja, eine gewisse Last liegt wahrscheinlich schon auch ein bisschen drauf. Insgesamt, was du so über Frank Schmöller erzählst, fällt mir so dieser abgedroschene Satz ein, Zuckerbrot und Peitsche. Du nickst
Passt.
zustimmend.
Definitiv, passt, passt, trifft auf ihn zu, definitiv, trifft auf ihn zu.
Das ist auf alle
Vor
Fälle
allem, ist,
eine.
ich würde noch gerne was hinzufügen.
Ja.
Zur richtigen Zeit. Das ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Also, er weiß ganz genau, wann Zuckerbrot und wann Peitsche.
Und ich glaube, das ist tatsächlich so vom Gefühl her im Löwenkosmos sehr, sehr wichtig. Da kommt ja so viel auf Emotionen auch an. Und
Definitiv.
ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere. Und deswegen, ich finde Frank Schmöller ganz persönlich eine sehr, sehr spannende Personalie. Wie gesagt, er wirkt sehr, sehr aufgeräumt. Ich habe auch so das Gefühl, der ist auch bisher im Umgang mit den Medien sowas von straight. Also einer meiner Lieblingssätze, die er vor, ich glaube, entweder war es am heutigen Dienstag oder am Montag, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, gesagt hat: Das Entscheidende ist, wenn die Scheiße bis zum Hals steht, dann musst du den Kopf oben lassen, sonst wird's böse. Ganz ehrlich, ein wunderbarer Satz mit Blick auf das Bielefeld-Spiel. Das kannst du nicht besser mit der Analogie verpacken. Ich finde das mega sympathisch.
So war aber schon immer auch kommunikativ, also er konnte rhetorisch war er überragend. Also das hat man natürlich auch im Kabinentrakt gemerkt bei uns. Ja. Er hatte natürlich eine separate Kabine, okay, einverstanden, aber wenn wir uns gemeinsam zu Besprechungen getroffen haben, A, er hat den Plan, B, er wusste ganz genau, wie er mit den Spielern sprechen muss. Er hat nicht irgendwas vor einen hergestampfelt, sondern er hat es klar und deutlich auf den Punkt gebracht. Ohne, wie soll ich sagen, ohne es zu verkomplizieren. Sondern er hat ja Fußball so erklärt, dass es auch ein Analphabet versteht.
Anja, du hast ja schon ein paar Mal gesagt, normalerweise sagst du 50% Team und dann 50% Trainer, weil das muss irgendwie so zusammenpassen. Jetzt wissen wir, dass der Kader, den 60 München jetzt hat, ganz klar die Handschrift von Maurizio Jakobacci hat. Es ist ein Jakobacci zusammengestelltes Team. Ob es insgesamt auch das Jakobacci-Team wirklich war, also wie viel es dann wirklich von den Ideen umgesetzt hat, das lassen wir jetzt dahingestellt, ist mittlerweile auch egal. Wie würdest du das jetzt einschätzen? Wie schwer ist es jetzt für einen Trainer, ein von ihm nicht zusammengestelltes Team zu übernehmen und natürlich auch den ungleich höheren Druck parallel zu haben, dass es halt jetzt um die Profimannschaft von 60 München geht und nicht, und jetzt nicht, Entschuldigung, nur um die U21. Ist nicht böse gemeint.
Also tatsächlich glaube ich, das wird Flo wahrscheinlich besser wissen. Ich glaube, dass er so ein Typ ist, dem scheißegal ist, welche Mannschaft er trainiert. Er trainiert eine Mannschaft, da geht es um Fußball und der guckt da nicht auf die Liga groß. Der stellt die halt auf seinen Gegner passend ein, was er braucht. Und ich glaube, Jakobacci Handschrift in dem Kader hin oder her, wenn Frank Schmöller richtig an die Mannschaft rangeht und es schafft, sie quasi einzunehmen für sich, dann werden sie auch für ihn arbeiten am Feld. Und dann machen sie es gerne und dann bringen sie in der Regel auch ihre Leistung. Also ich glaube, dass die Handschrift von Maurizio Jakobacci da dann wurscht ist. So offen solltest du ja auch als Spieler sein, dann den neuen Trainer zu empfangen.
Weil sich ja auch neue Möglichkeiten auftun, oder Flo?
Ja, genau.
Definitiv. Das ist schon das nächste Thema, was ich auch sagen oder einschätzen kann, dass Frank Schmöller definitiv 1 bis 2 Spieler aus dem Hut zaubern wird, mit denen wir heute noch nicht rechnen, die am Sonntag auflaufen werden. Bin ich mir ganz sicher. Er hat einen Plan, wie ich schon gerade gesagt habe. Und egal, welches Spielermaterial er formt aus oder er bringt aus dem Spielermaterial eine Mannschaft auf den Platz, die am Ende des Tages, jetzt wiederhole ich mich wieder, durchs Feuer gehen wird.
Aber du meinst ja auch nicht, dass er sich einschüchtern lässt von dritter Liga, oder?
Definitiv nicht.
Mir ist es doch wurscht, welche, also der schaut definitiv nur auf seine nicht. Mannschaft und den Sport, fertig.
Definitiv nicht, absolut. Es kommt aber auch daher, dass er halt einfach jahrelang Fußballprofi und selber gespielt hat, auf der großen Fußballbühne. Ja, bin ich mir ganz sicher. Also wenn jetzt da ein Trainer kommen würde, der mit einem Profi bisher wenig Berührungspunkte hatte, bin ich mir sicher, dass der ein bisschen eingeschüchtert ist, aber ein Frank Schmöller nicht, definitiv nicht. Er wird sich drauf freuen, er wird sicherlich eine Anspannung sein, Nervosität definitiv nicht, weil Nervosität ist immer ein bisschen negativ behaftet, aber die Anspannung wird da definitiv den Spielern in Motivation umwandeln, sodass die Spieler da draußen das Beste auf dem Platz lassen. Vor allem die Fans werden es merken. Die Fans werden es merken, weil dann Frank Schmöller auch an der Seitenlinie sehr emotional sein wird. Und darauf freue ich mich tierisch.
Auch ein Satz, den Sascha Mölders gesagt hat. Also er ist der festen Überzeugung, dass, also für ihn war es immer eine Ehre, das Löwentrikot zu tragen. Und das wird ein Frank Schmöller ihnen so richtig einbläuen. Ich versuche gerade das Zitat raus. Man muss dieses Gefühl wieder reinbekommen. Das Gefühl habe ich bei anderen Spielern nicht mehr gehabt. Das wird der Frank Schmöller wieder einhauchen. Darauf freue ich mich. Wird spannend. Ich würde gerne einen Blick kurz auf den Kader werfen. Wir haben ein Thema ja schon kurz angesprochen gehabt. Marco Hiller und David Richter, das ist wahrscheinlich die große Frage. Frank Schmöller hat so ein bisschen jetzt die Richtung vorgegeben. Und hat gemeint, der Trend ist, glaube ich, erkennbar. Und die Tendenz geht nach Trainingsbeobachtungen zu David Richter. Meiner Meinung nach ist es tatsächlich auch die richtige Entscheidung. Das ist jetzt keine Entscheidung gegen Marco Hiller. Aber ich glaube, also die gesamte Mannschaft jetzt umschmeißen für die letzten 2 Spiele in diesem Kalenderjahr, das kann auch ein Risiko sein. Und David Richter ist im Spielfluss und er hat sich's auch verdient. Jetzt da vor der Winterpause nochmal eine Baustelle aufzumachen, würde ich persönlich jetzt tatsächlich auch für ein bisschen schwierig halten. Torhüterposition ist immer sehr, sehr speziell. Da war schon genügend Unruhe in den letzten Wochen. Wir haben es diskutiert, Anja. Deswegen würde ich es nur für verständlich und tatsächlich aus persönlicher Sicht sogar auch für richtig erachten, David Richter zumindest jetzt vor der Winterpause noch ein Tor zu lassen. Wie seht ihr das?
Ich würde ihn auch drin lassen jetzt.
Definitiv. Vor allem, wenn du jetzt einen Torwechsel vornimmst, verunsicherst du auch die Vorderin. Deswegen bin ich mir sicher, dass auch ein Frank Schmiller sich nicht davon beirren lässt, aus welchen Gründen auch immer, einen Marco Hiller ins Tor stellen wird.
Wir haben es vorhin angesprochen, beziehungsweise du hast es angesprochen, Flo. Du rechnest mit ein, zwei, nennen wir es mal brutalen Überraschungen. Er hat ja schon vier Spieler aus der U21, aus der A-Jugend nach oben gezogen ins Training, die sich zeigen durften. Das heißt, er faire Chance. Das heißt, wenn sie ihn überzeugen, dürfen sie in den Kader. Hat also diese Durchlässigkeit gleich ganz, ganz offen angesprochen. Das wird sehr, sehr spannend, aber auch bei den Arrivierten wird spannend. Und eine Option, die sich da tatsächlich auch auftut, dass man in den Trainings gesehen hat und auch bei diesem Testspiel von A-Team gegen B-Team, das kurioserweise am Wochenende auf dem Trainingsplatz 0-0 ausgegangen ist. Das ist ja das Problem, was 60 München zeigt, was die Top-Produktion angeht. Philipp Steinhardt könnte es zurück in die Startelf schaffen, aber nicht statt Fabian Greilinger, sondern mit Fabian Greilinger. Also Philipp Steinhardt hinten links und davor Fabian Greilinger, der dann wieder seine ursprüngliche Linksaußenposition einnehmen würde. Ich finde das eine interessante Variation, ob auch, wenn mir Fabian Greilinger hinten links eigentlich vor allem in dieser Saison sehr oft gut gefallen hat. Ist aber eine spannende Variante. Wie ist da so euer Bauchgefühl dazu?
Macht definitiv Sinn. Also ich, und das würde aber das auch dieses Thema Frank Schmöller Mentalität, Siegermentalität widerspiegeln. Weil ein Fabian Greilinger, der lässt alles, was er hat, auf dem Platz. Also der ackert die Linie rauf und runter. Philipp Steinhardt steht in meinen Augen ja ganz vernünftig für links hinten, hat jahrelange Profi-Erfahrung und ein Fabian Greilinger wird das Defizit, das läuferische Defizit von einem Steiner definitiv wettmachen, in meinen Augen. Könnte sein, dass das eine Überraschung ist. Ich würde sagen, dass Frenetzi auch von Anfang an spielen wird, bin ich mir ganz sicher. Könnte ich mir vorstellen.
Aber dann wäre das ja tendenziell wahrscheinlich eine Option eher für die 10, weil wenn wir sagen, dass, wenn jetzt die linke Seite dicht ist, neu dicht ist mit Steinhardt und Greilinger, würde es ja auch bedeuten, dass Julian Guttau erstmal keinen Platz hat, weil der wäre angestammt ja links vorne. Das würde aber auch heißen, dass ein Flügelplatz nicht besetzt ist. Und nachdem Moritz Schröter eigentlich rechts Mr. Unverzichtbar ist, da lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster, bleiben ja nicht mehr viele Plätze frei auf dem Platz.
Ich bin mir sicher, dass sein Frenetzi, könnte ich mir vorstellen, dass er den auf der 10 bringen wird, aufgrund dessen, dass er natürlich auch auswärts spielen wird und vielleicht ein bisschen den Fokus aufs Kontern legt. Die wichtigste Frage ist in meinen Augen, wer vorne in der Spitze spielen wird, wenn Finn Lackenmacher nicht auflaufen kann.
Sag mal, dann werden die Variationen weniger. Wir haben dann eigentlich, also nachdem Joel Schwarz ja in dieser Saison, in diesem Jahr definitiv nicht mehr spielt, wie gesagt, können wir nachher noch ein, zwei Worte weiter dazu verlieren. Gibt es Finn Lakenmacher, sollte er ausfallen, dann haben wir eigentlich haben wir dann noch einen Valmir Soleimani und nominell einen Tarsis Bonga. Ich bin jetzt mal ganz vorsichtig, die haben in dieser Saison ihre Torgefahr noch nicht unter Beweis gestellt. Und dann ist halt die Frage tatsächlich, könnte das vielleicht sogar die Chance sein für einen kompletten No-Name, also jemanden, den man nicht auf der Rechnung hat, der aus der U21 vielleicht dann aus dem Nichts seine Chance bekommt. Ich fände es ja persönlich fast ein bisschen sensationell.
Why not? Also ich würde es ihm gönnen, aber vielleicht sind Bonga und Soleimani auch Schmöller-Typen. Vielleicht kann der die ja kitzeln.
Spannende Frage.
Ich könnte mir vorstellen, der Soleimani, in meinen Augen hat der junge Mann eigentlich Potenzial, das er noch lange nicht ausgeschöpft hat. Von dem Bonga habe ich bisher nicht viel gesehen, kann ich auch ganz wenig einschätzen. Aber dem Soleimani, dem würde ich definitiv eine Chance geben. Auch das wäre eine Möglichkeit, wo Frank Schmöller ihm vielleicht durch seine kommunikative Art Selbstvertrauen einhauchen wird.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch immer mal wieder angesprochen haben. Das ist so dieses Mentale hier oben in der Birne. Das sind ja alles keine schlechten Fußballer. Und die haben, ich sag mal, zum Großteil ihr Potenzial ja schon gezeigt. Aber die Frage ist, kriegst du es auf den Platz und kriegst du es im Kollektiv auf den Platz? Es ist halt ein sehr fragiles Gebilde, das momentan auseinanderbricht, wenn du ein Tor kassierst. Und deswegen kann ich auch das, was Frank Schmöller über die letzten Tage jetzt gesagt hat, ich verstehe das. Es geht um Spaß auf dem Platz, es geht um Mentalität und Selbstvertrauen. Und das ist, das lässt, das ist, einerseits könnte man sagen, ja, sind ja nur so zwei, drei Knöpfe. Nee, aber es sind zwei, drei richtig schwere Knöpfe, die zu drücken und zu aktivieren. Finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Frank Schmöller hat auch gesagt, natürlich ist es sein Traum, im Grünwalder Stadion ein Spiel zu haben. Das wurde ihm jetzt genommen. Er hat jetzt zwei Auswärtsspiele in Bielefeld jetzt am Sonntag und dann nochmal unter der Woche in Mannheim. Aber wie wir wissen, eigentlich darf Frank Schmöller nur bis zum Mannheim-Spiel Cheftrainer der Profis sein, wegen der fehlenden Pro-Lizenz. So. Und wir haben es letzte Woche mal so scherzhaft eigentlich nur mal so reingeschmissen. Es gibt ja das Modell Unterhaching. Die haben das ähnliche Thema. Die zahlen halt aber einfach pro Spiel Summe X. Ich habe es jetzt gerade nicht vorliegen. Ich glaube, es ist eine untere vierstellige Summe pro Spiel, damit und dann darf der Trainer weiterarbeiten. Und angesichts dessen, dass ich das so wie der Löwenkosmos in dem Fall, also auch also die Vereinsstruktur bei 60 München ist, dass es gar nicht so einfach ist, da auf einen Nenner zu kommen. Wird dieses Modell Haching, Modell Unterberger, eigentlich gefühlt mit jedem Tag realistischer? Und ich glaube tatsächlich, dass Frank Schmöller, der geht ja sehr, sehr unbefleckt, sage ich jetzt mal, in diese Position, weil Fakt ist, ich mag diesen Ausdruck nicht, aber er wird ja keinem Lager oder keiner vereinspolitischen Denke zugeordnet, er ist komplett unbedarft. Ich glaube, der hat mehr Vorschusslorbeeren bei den Fans, als man vielleicht es vom Bauchgefühl sogar haben könnte. Ich glaube, dass der ganz, ganz viel positive Narrenfreiheit hat, weil man sagt, ja, das ist eine undankbare und schwere Aufgabe, aber der hat Vertrauen. Ich glaube auch, dass seine ersten Auftritte das auch nochmal untermauert haben. Und wenn ich ganz ehrlich bin, lass den jetzt die zwei Spiele gewinnen. Ich sage mal, bei 60 ist alles möglich. Dann hat er auf alle Fälle gute Argumente gesammelt. Wie seht ihr die Thematik? Ich meine, 60 ist jetzt finanziell nicht auf Rosen gebettet, aber ist es vielleicht ist der Kosten-Nutzen-Faktor sogar besser, wenn du sagst, okay, komm, vierstellig, untere vierstellige Summe pro Spiel, dafür holt er uns, keine Ahnung, im Schnitt 2,3 Punkte, um irgendwas zu sagen. Also so
Ich würde
verrückt
es
es jetzt
überragend
klingt.
finden. Ich würde es überragend finden. Ich würde es überragend finden. Ich würde mich wahnsinnig freuen für einen Frank Schmöller. Allerdings glaube ich, muss man natürlich noch die andere Komponente mit berücksichtigen, ist, was macht er mit seinem Arbeitgeber? Der hat ihn ja freigestellt, aber was sagt denn der? Man könnte ja jetzt morgen Genau.
schon mal anrufen und nachfragen, so zur Sicherheit.
Du, Chefe,
Aber
rein
theoretisch ja.
theoretisch.
Aber ich finde es jetzt auch nicht abwegig, das zu sagen, weil es kann natürlich deutlich billiger sein, die Variante.
Ja,
Und was ist,
definitiv.
wenn du keinen anderen findest? Also
Ich würde es cool finden. Ich würde
ja,
es,
ich
ich
auch.
glaube, ich glaube, die Löwen wird, ich glaube, die Löwen würden davon profitieren. Ich bin ja der Meinung, ich habe ja die Prognose, in den Raum gestellt, als das Spiel gegen Essen noch nicht abgesagt wurde, dass 60 in den letzten drei Spielen und dann Frank Schmöller definitiv 7 Punkte holen wird.
Und wie ist deine Prognose jetzt für zwei Spiele?
4 Punkte. 4 Punkte.
Würde jeder unterschreiben, glaube ich.
Ich bin,
Welches
ich
Team ist
kann
dann
sein, dass ich
das, wo
mich,
nur das Unentschieden kommt?
ich glaube, auf der Bielefelder Alm wird er einen Unentschieden holen und in Mannheim wird er gewinnen.
Ich sag mal so, prestigeträchtiger wäre natürlich der Auswärtssieg in Mannheim. Wobei du natürlich auf der Bielefelder Alm einige Ex-Löwen rumrennen hast, ne?
Biancardi, Wörl. Ja, ich glaube, auf der Bielefelder Alm holt er einen Unentschieden. In Mannheim wird er gewinnen.
Würde, glaube ich, der gesamte Löwenkosmos genauso unterschreiben.
Ich hoffe es. Und ich hoffe es, dass auch die Verantwortlichen, dass wenn das wirklich so kommen wird mit den 4 Punkten, dass sie ihm eine vernünftige Chance geben. Wenn die Möglichkeit besteht, diesen dreistelligen Betrag pro Spiel bezahlen zu können.
Ich glaube, also unterer vierstelliger müsste es, glaube ich, sein. Also wir sind schon im Tausenderbereich.
Oder unterer vierstelliger, okay.
Also ohne es jetzt genau zu wissen, ich glaube 3, 5 oder so. Wie gesagt, ich habe die genaue Zahl jetzt gerade nicht vorliegen. Aber naja, wir werden sehen. Dennoch muss man natürlich drüber sprechen, gibt es Kandidaten, die auf Maurizio Jacobacci als vollwertigen Cheftrainer folgen könnten? Sind ja viele Namen gedroppt worden schon. So richtig was vorangegangen ist ehrlicherweise nicht. Der neueste Name, der sich zumindest mal geäußert hat, ist Jochen Seitz. Finde ich jetzt auch persönlich jetzt gar nicht so, so uninteressant, wenn ich ehrlich bin. Wie gesagt, momentan stand heute Abend, jetzt ist es 23:22, keine weiteren Tendenzen. Der einzige Name, der wirklich prominent gefallen ist und mit dem man sich zumindest öffentlich sehr intensiv beschäftigt hat, ist Tobias Schweinsteiger. Wir haben ihn letzte Woche einmal angesprochen. Da hat sich dann Löwenpräsident Robert Reisinger in der neuen Osnabrücker Zeitung geäußert und hat ihm quasi den falschen Stallgeruch attestiert. Es hat dann doch hohe Wellen auch geschlagen. Vielleicht ordnen wir das Ganze mal ein. Tobi Schweinsteiger hat letztes Jahr den VfL Osnabrück auf Rang 13 übernommen, hat sie dann tatsächlich zum Aufstieg in die zweite Liga geführt, musste jetzt vor knapp einem Monat gehen, nachdem Osnabrück in der zweiten Liga einfach keinen Fuß fassen konnte. Er ist ein Bayer, er ist ein Oberbayer, er kennt den Münchner Fußball, er sagt, dass 60 bei ihm immer eine große Rolle im Leben gespielt hat. Er hat natürlich die Bayern-Vergangenheit und natürlich nicht nur durch seinen Bruder, sondern auch, weil er dort dann im Nachwuchs gearbeitet hat und auch gespielt hat. Und ja, so ehrlich muss man auch sein, wenn man sich anguckt, die Vita in Derbys, wie er sich natürlich dann auch als damals Bayern-Amateure-Spieler natürlich sehr, sehr emotional präsentiert hat. Es gibt das Foto aus der Allianz Arena von der Relegation 60 gegen Regensburg, wo er gesagt hat, ja, Glückwunsch Jan und München ist rot. Ich verstehe diesen emotionalen Aspekt, aber ich finde, man muss das Ganze differenziert betrachten. Ich schmeiße jetzt mal zwei Sachen rein. Das erste ist, es ist Profifußball. Ich glaube, es muss um die Qualität gehen, die ein Trainer mitbringt. Da fände ich Tobi Schweinsteiger eine sehr, sehr spannende Lösung tatsächlich. Die Kritik, die da im Raume steht, von der emotionalen Seite, dass man sagt, okay, der hat halt einfach die rote Vergangenheit und wenn der zwei Spiele verliert, dann wird ihm das um die Ohren gehauen, sehe ich tatsächlich, finde ich auch, ist natürlich ein gewisses Risiko. Ich finde aber auch, dass die Qualität natürlich da so ein bisschen über allem stehen sollte. Und das andere Thema ist natürlich auch, wie soll man das jetzt sagen, ich finde es natürlich ein bisschen schwer, vorzeitig schon zu sagen, der ist nur deswegen kein Kandidat. Also ich kann beide Seiten tatsächlich verstehen, also der ist mir zu rot und das ist der ist vorbelastet. Andererseits muss ich jetzt auch sagen, wer von uns hat vor 10 Jahren, also es gibt ja bei Facebook diese tolle Funktion, dass du erinnert wirst. Es ist nur als Beispiel, dass du erinnert wirst, was du vor 5 Jahren, vor 6 Jahren, vor 7 Jahren gepostet hast. Wie viele Fremdschämen-Momente waren da bei euch schon dabei? Ich würde mal behaupten, bei jedem waren mal Sachen dabei, wo ich gesagt habe, würde ich heute so nicht mehr machen.
Bei mir keiner, weil ich nicht bei Facebook bin.
Gute Sache. Tatsächlich eine sehr, sehr gute Sache. War aber jetzt nur ein Beispiel. Es ist, glaube ich, eine sehr, sehr komplexe Situation. Wie habt ihr das mitbekommen?
Ich habe zwei Sachen zu Tobias Schweinsteiger. Geiler Typ, geiler Trainer. Und wenn wir den Schmöller nicht verlängern quasi da mit dem Vertragszeug, dann bin ich ganz klar Team Schweinsteiger. Weil alleine, was der auch in Osnabrück gemacht hat. Und dann, klar, wir sind Stadtrivalen, Bayern 60, Derby, alles Mögliche. Ja, ist Kacke. Aber der hat es gelebt. Aber der kann auch was anderes leben. Und der hat auch Osnabrück gelebt, wenn man sich das anschaut. Der ist einfach Fußballer durch und durch. Der liebt diesen Sport und der wird sich immer den Arsch aufreißen, da erfolgreich zu sein. Und mir ist das bei dem wirklich wurscht, weil das ist ein guter, guter Mensch und ein guter, guter Trainer.
Aber Anja, Flo, ich mache einen anderen Vergleich auf. Daniel Birovka war auch bei den Roten.
Ja.
Und hatte dann Akzeptanz bei den Löwen gefunden. Also ich bin absolut auch Team Schweinsteiger. Team Tobias Schweinsteiger. Ganz wichtig. Aber ich glaube, dass so wie bei allen guten Entscheidungen, die man treffen könnte bei den Löwen, sicherlich wieder zwischen Gesellschafter und Verein sich nicht einig werden wird.
Und ich möchte auch noch mal so ein bisschen so Prestige und so ein bisschen wie so ein bisschen Glow und noch mehr Flutlichtcharakter auf uns werfen. Hey, wie cool wäre es, wenn Basti Schweinsteiger und Anna Ivanovic ins Grünwalder Stadion kommen? Alter, Anna Ivanovic im Grünwalder Stadion, das wäre richtig hart. Also sorry, wer da nicht dafür ist von Männern, da weiß ich auch nicht mehr.
Oh ja, wir hatten lange kein gutes Gossip mehr. Finde ich gut, dass das wieder so ein bisschen hier einen Einzug hält. Nein, ich finde es grundsätzlich schwierig, jemanden vorab eine Absage oder eine indirekte Gegenwind öffentlich zu geben, in Anführungszeichen nur wegen dieser Vergangenheit. Nochmal, ich verstehe die Bedenken, die Risiken, die dahinter stecken. Ich verstehe auch von welche, die sagen, ich will den unbedingt haben. Das sind wieder zwei unterschiedliche Gemengenlagen, die sehr, sehr konträr sind. Aber es ist wieder so eine vielschichtige Diskussion, die oftmals gleich überemotionalisiert wird von beiden Seiten.
Absolut.
Und ja. Ich glaube, das ist so auch eines der Hauptthemen im Löwenkosmos, wo dann wo Probleme auftauchen. Ich persönlich fand das eine unnötige Baustelle, die quasi sofort aufgerissen wurde, weil es zu schnell nicht ums Sportliche gegangen ist. Ja, Emotionen sind wichtig und wie gesagt, ich kann die Bedenken tatsächlich verstehen. Aber man sollte die sportlichen Chancen, die müssen mindestens gleichgewichtig sein. Ich würde die Situation nicht entscheiden wollen. Das ist Gott sei Dank auch nicht unsere Aufgabe. Aber ich bin gespannt, ob Tobi Schweinsteiger noch ein Thema ist oder ob es nicht der Fall ist. Ist eine spannende Situation jedenfalls.
Ich würde noch gerne einen anderen Namen in den Raum werfen. Was haltet ihr von Dirk Schuster?
Ich sag mal so. Fachlich und bei vielen Fans, glaube ich, die würden den mit Handkuss nehmen. Ich glaube, dass das Gehalt ein Problem werden könnte.
Absolut, aber ich glaube, wenn der
aber als Typ?
Junge Mann zum Holen wäre, absolut, würde ich sofort unterschreiben. Der würde vor allem zu 60 passen.
Ja, ich habe letzte Woche nochmal gesagt, den ich tatsächlich früher auch schon interessant gefunden hätte, wäre Marco Antwerpen gewesen.
Ja.
Aber ich
auch
sag mal,
interessanter Mann.
Ich würde mal behaupten, ich glaube, dieses Trainer-Thema wird uns noch ein bisschen länger beschäftigen. Wie gesagt, also für dieses Jahr ist 60 ja safe. Bis zum 20.12. darf Frank Schmöller die Löwen trainieren. Da ist das Spiel gegen Waldhof Mannheim. Bevor ich jetzt den Schmarrn erzähle, jetzt gucke ich nochmal, ob das auch wirklich stimmt.
Ja, aber bis zum 20.12. sind noch 8 Tage. Und dann geht's auch irgendwann in die Winterpause und dann sollte man vielleicht schon handeln und dann nicht das noch auf die lange Bank schieben. Also sollte man schon Bescheid wissen. Und 8 Tage, also sorry, bis ich zur Haustür rausgegangen bin, sind 8 Tage schon wieder rumgefühlt.
Ja, das unterschätzt man so ein bisschen.
Du meinst ja, bis du heimgekommen bist.
Ja, bis ich heimgekommen bin. Stimmt, sind 8 Tage vergangen.
Nein,
und ich denke selber, es sind nur 5 oder so.
Aber stimmt schon, die Zeit läuft gewaltig, ne? Also diese 15 Tage, man sagt mir ja, okay, 2 Wochen, okay. Ja, aber eine Woche ist schon wieder vergangen. Es ist schon sehr, 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 sehr interessant.
Und das ist, was Anja gerade gesagt hat, wenn die Spieler sich dann in den Winterurlaub verabschieden, würden sie wahrscheinlich schon gerne wissen wollen, wenn sie zurückkommen, wer denn der neue Trainer ist. Ich
Sag mal, wie
glaube,
viel
das
du.
ist auch ausschlaggebend für die Wechselperiode, wenn der ein oder andere Spieler sagt, hier kommt ein neuer Trainer und unter dem habe ich möglicherweise schon trainiert und ich sehe da keine Chancen, dann wäre es vielleicht besser, den Verein zu wechseln. Ja.
Ja, und wenn Frank Schmöller bleibt, sagen viele wahrscheinlich, sie fahren jetzt nach der Podcast-Serie nicht in den Urlaub, sondern sie bleiben am Trainingsgelände.
Ich sage mal, das werden die nicht über unseren Stammtisch herausgefunden haben. Ich glaube, das werden die, glaube ich, in der Kabine schon gehört haben, dass da ein anderer Wind weht. Nein, also wie gesagt, eine sehr, sehr spannende Konstellation. Über einen Mann wollten wir zum Abschluss ja noch kurz reden, das ist Scholes Ward. Die Situation ist nicht einfach. Wir wissen, da steht ja jetzt auch die Schambein-Problematik im Raum und wissen, das ist eine der bösesten Verletzungen oder Blessungen, die du haben kannst, weil die einfach sehr, sehr tückisch ist. Und die kann, wenn es ganz doof läuft, Grüße an Marius Wilsch, dann tatsächlich auch eine Karriere beenden. Es ist aber nur, das ist jetzt in Anführungszeichen nur die Verletzung. Aber es ist natürlich auch so, dass Joel Schwarz von Absteiger Regensburg gekommen ist, zu einem auch, das ist auch nicht respektlos gemeint, aber 60 München ist mal so ein bisschen was Größeres als Jan Regensburg mit einer gewissen Erwartung. Es läuft bisher nicht so wirklich rund und seine Familie lebt ja in Rotterdam. Und da ist schon mal rauszuhören gewesen, dass er die natürlich auch immens vermisst. Und dieser Dreiklang, der nährt natürlich so ein bisschen die Vermutung oder nährt das Risiko, dass wir eventuell Joel Schwarz nicht mehr im Trikot von 60 München sehen, was ich persönlich für sehr bitter erachten würde, weil der Mann hat richtig, richtig Potenzial. Wie seht ihr das?
Ich fände es super
Anja, Ladies
traurig.
first.
Oh, voll nett. Ich fände es super traurig, wenn es so kommen würde. Und ich möchte einfach noch nicht dran glauben, weil ich dann auch gar nicht weiß, wer unsere Tore schießen soll.
Ich würde es
Außer Finn
unglaublich schade
Lagmacher
finden.
natürlich, Finn Lagmacher.
Ich glaube, dass Finn Lagmacher, um diese Personalie noch vielleicht abschließend zu erwähnen, dass der nicht über den Winter hinaus bleiben wird. Auch unter Frank Schmeller wird er nicht bleiben, weil Frank Schmeller weiß ja bekanntlich, wo das Tor steht. Und er wird schnell merken, dass Finn Lagmacher sicherlich noch ein bisschen mehr Entwicklungszeit benötigt und das ist bei 60 nicht vorhanden. Und deswegen finde ich es auch umso schade, dass ein Joel Schwarz möglicherweise für die Löwen nicht mehr auflaufen wird. Ich weiß leider auch die Hintergründe nicht, höre jetzt auch heute gerade zum ersten Mal, dass seine Familie in Rotterdam lebt. Das sind natürlich aber auch Anzeichen. Wenn man sich in einem Umfeld, wo man arbeitet, nicht wohlfühlt, dann bringt man auch keine Top-Leistungen. Ist so. Wenn die Familie fehlt, dann fehlt da einiges, um sich wohlzufühlen.
Wie gesagt, es ist dieser Dreiklang. Also ich glaube, mit jedem Einzelaspekt kannst du irgendwie umgehen. Aber jetzt hast du eine Verletzung, die sehr tückisch ist. Du hast sportliche Erwartungen, die nicht so ganz erfüllt wurden. Einfach aus dem Kollektiv raus, gar nicht so sehr auf Joel Schwarz runtergebrochen, sondern so im Großen und Ganzen bisher, weil es einfach holpert in dieser Saison bisher. Und dann hast du diesen emotionalen Aspekt. Und das ist halt ein Dreiklang, der dieses Risiko eben unfassbar oder ist über die Maßen erhöht. Ich würde mir wünschen, dass es erstens, dass die Gesundheit ganz, ganz schnell doch in die richtige Richtung geht, weil ich glaube, dass dir das einen Schub geben kann. Er ist ja momentan lässt sich ja in der Heimat behandeln. Das heißt, er lädt im besten Fall mehrere Akkus wieder auf vielen verschiedenen Ebenen. Im besten Fall fruchtet das so dermaßen, dass der quasi nochmal richtig durchstartet. Das wäre jetzt so Entschuldigung, der optimale Weg. Aber das Risiko, das hier besteht, ist halt nicht von der Hand zu weisen. Aber ich wollte eigentlich immer mit einem guten Gefühl aus dem Stammtisch rausgehen. Das ist gar nicht so einfach. Wie machen wir das denn, Anja?
Ich habe einen guten Sidekick. Warte, ich muss es kurz mal googeln. Weil dann können wir nämlich, ich glaube, wir können nämlich von einem Sieg erzählen. Und jetzt denkt ihr euch wieder alle so, hä, was labert sie?
Der Löwenkosmos ist groß.
Ja, es ist nämlich wirklich wahr, dass Haching München 3-1 gegen die Netzhoppers im Volleyball gewonnen hat. Und die können auch zu den Löwen.
Siehst du, also der Löwenkosmos ist groß.
Da hat fast niemand dran geglaubt.
Der Löwenkosmos ist groß.
Ja, so haben wir was Positives.
Ja, absolut. Und zum Abschluss, das machen wir ja ganz gerne, werfen wir auch nochmal einen kleinen Blick voraus. Was erwartet uns denn am kommenden Wochenende neben dem Löwenspiel am Sonntag auf der Bielefelder Alm? Das sage ich euch, der Spieltag startet am kommenden Freitag mit dem Duell Essen gegen Lübeck. Dann haben wir am Samstag Saarbrücken gegen Regensburg, Dortmund 2 gegen den Halleschen FC, Mannheim gegen Aue, Ingolstadt gegen Sandhausen, Verl gegen Ulm und Unterhaching gegen Preußen Münster. Und am Sonntag dann Duisburg gegen Dresden, Bielefeld gegen 60 und Viktoria Köln gegen den SC Freiburg 2. So. Tatsächlich haben wir ansonsten heute nichts mehr auf dem schlauen Zettel stehen. Den Alex Allstar lassen wir heute mal ruhen, weil der Alex ist eigentlich auch mal wieder dran. Aber ja, da überlassen wir ihm die Bühne, denke ich, diesmal. Mhm. Machen wir dazu. Yes. Das ist, wir sind nur der Ersatz vom Ersatz. Und wir durften in den letzten Wochen häufiger mal. Liebe Grüße an Alex. It's your turn dann wieder. Ansonsten zu später Stunde. Sage ich, Flo, vielen Dank für dein Gastspiel hier am Löwenstammtisch. Hat richtig Laune gemacht. Danke für die Einblicke, für wie sich ein Spieler unter Frank Schmöller fühlt. Ich glaube, du hast deine aktive Karriere mittlerweile beendet, deswegen kann ich dir gar nicht irgendwie Glück wünschen für den weiteren Karriereweg.
Definitiv, ich habe sie beendet und lege ganz viel Hoffnung in meinen Nachwuchs. Ich habe 2 Mädels. Und ich lebe ja den Traum, dass das die ersten Frauen werden, die in der Männer-Bundesliga spielen werden.
Oder halt für die Löwinnen spielen. Da gibt es ja mittlerweile auch 3 Mannschaften.
Genau.
Und ich begrüße an der Stelle.
Und man soll nicht aufhören zu träumen, also ist das mein großer Traum.
Wunderbar. Dann sage ich auch danke, Anja, für zu später Stunde wieder einem launigen Stammtisch-Talk. Und ich verweise wie immer gerne auf Facebook, Twitter, /X, Instagram, Blue Sky. Folgt uns da gerne, abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter. 5-Sterne-Bewertungen freuen uns. Und Lobkritik, Anregungen auch gerne an giesinger-bergfest@gmx.de. Solltet ihr uns supporten wollen, weil ihr ziemlich genial findet, was wir hier tun, was wir hoffen, dann könnt ihr auch gerne mal auf giesinger-bergfest.de/support vorbeischauen. Und ansonsten verbleiben wir mit den besten Grüßen von Münchens Löwen Stammtisch. Bleibt gesund, bleibt freundlich, bleibt optimistisch, bleibt beim Fokus, Fokus, Fokus und bleibt vor allem eins, lebenslang weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest-Jahres.